Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Kunst und Bühne in Celle, Stefan Gwildis.
Hallo ihr Celle! Der Morgen kommt und lehnt an der Wand. Mir ist, als hätte ich Flügel an den Schuhen. Ich geh den Weg am Hafen entlang. Sogar ein paar Schiffe winken mir zu. Die Nacht haut sich jetzt nicht mehr raus und bleibt in ihrem Versteck. Die Sonne gibt ein aus. Ich war so lang weg. Heute ist der Tag, an dem alles geht. Mein Herz ist lang und ich sehe den Wolken zu. Heute ist der Tag, an dem alles geht. Mein Herz ist lang und ich sehe den Wolken zu. Die Straße lebt, sie pfeift und singt. Die wilde Seele hat sich ausgeruht. Ich spür, wie alles in mir schwingt. Es rauscht und rauscht in meinem Blut. Yeah. Die Welt zeigt mir, was sie hat. Und das ist wunderbar. Yeah, yeah. Die Liebe ist in der Stadt. Du bist da. Heute ist der Tag, an dem alles geht. Mein Herz ist leicht und ich sehe den Wolken zu. Heute ist der Tag, der mich zu dir weht. Ich lass mich treiben und das tut mir gut, yeah. Heute ist der Tag, wo heute ist der Tag, an dem alles geht. Wir werden uns sehen und das tut gut. Das tut so gut. Das tut gut, oh, so gut. Das tut so gut, yeah. Was gestern war, was morgen ist, wird unsichtbar, wenn du bei mir bist. Was gestern war, was morgen ist, wird unsichtbar, wenn du mich küsst. Oh, yeah. Heute ist der Tag, der mich zu dir weht. Ich lass mich treiben und das tut mir gut, yeah. Heute ist der Tag, an dem alles geht. Mein Herz ist leicht und ich sehe den Wolken zu.
Dankeschön. Dankeschön, Zelle.
Stefan, ja, erstmal vielen Dank dafür, dass du heute an einem Montagabend die Zeit mit uns hier verbringst im Club Kunst und Bühne in Celle vor versammelter Mannschaft. Ich glaube, wir sind hier 120 Leute, ein kleiner Club, ein klein, aber feiner Club. Du bist ja auch auf den großen Bühnen zu Hause, aber was ist das Schöne an kleinen Clubs?
Es ist einfach die Nähe. Man riecht jedes Deo. Man weiß, da wurde bei Douglas eingekauft. Das ist das Schöne. Also gerade diese Nähe. Und wenn es dann heißt, eine Einladung nach Celle zu bekommen, der Stadt der Fachwerkhäuser und die Stadt der Liebe, dann kann man...
Ja.
Kann man nicht Nein sagen.
Charmanter kann man es eigentlich gar nicht ausdrücken. Du hast ja mal, Stichwort kleine Bühne, du hast ja mal auf noch kleineren Bühnen angefangen als Straßenmusiker. Das ist jetzt ganz weit zurück, aber prägt einen doch auch fürs Leben.
Auf jeden Fall. Das ist eigentlich die Lehrwerkstatt für Musiker und Schauspieler. Wir haben ganz viel in Hamburg auf der Mönckebergstraße, an der Alster überall gespielt. Und einfach aus dem Grunde, auch weil wir früher gedacht haben, ist das, was wir eigentlich machen und uns ausgedacht haben, kommt das eigentlich an bei den Leuten? Irgendwann war es mein Schulkumpel Michi Reinke, der sagte, Mensch, ja, wenn du das wissen willst, dann stell dich nur auf die Straße und probier das aus. Und da hat er recht gehabt. Und dann habe ich mich mit meinem guten alten Freund und Kupferstecher Rolf Clausen, mit dem ich heute auch immer noch zusammen bin und viele schöne Sachen aus Baldowa, haben uns auf die Straße gestellt und siehe da, das, was wir uns ausgedacht hatten, das funktionierte überhaupt nicht. Das war, die Leute liefen weiter und dann, das war damals ja die Zeit, als Instabook und Co. unterwegs waren, ja. Und die haben so tolle Techniken gehabt, Musikinstrumente selber zu bauen, und das übernahmen wir dann auch. Ich habe an so einem Teelager gearbeitet und da habe ich dann aus so einer Teekiste so einen Teekistenbass gebaut mit Schlagzeugfunktion an der Seite, oben gezimselt dran und Becken und Hupen und allem möglichen Krams. Und das haben wir gemixt und kombiniert mit Songs von Peter Igelhoff.
Ach,
und,
über welche Jahre reden wir hier genau?
Das ist jetzt bestimmt schon 80 Jahre her. Damals fuhr auch noch eine Straßenbahn in Hamburg, also das gibt es ja alles gar nicht mehr.
Also 70er, oder?
Das sind die 70er Jahre, ja. Und damals gab es eine sehr, sehr reiche Straßen- und Clubszene in Hamburg, in der ganz viele Clowns liefen rum. Pantomime gab es damals noch. Ich weiß gar nicht, das habe ich lange nicht mehr gesehen, dass irgendwelche Pantomime wie Marcel Marceau und ähnliche durch die Lande ziehen und so. Das gab es viel. Und es gab auch sowas wie Blitztheater. Wir haben zum Beispiel also U-Bahn-Theater gemacht. Und ein Pärchen, was sich streitet zum Beispiel. Es kommt ungeheuer schnell an und sofort haben Leute ganz große Ohren. Und was? Worüber reden die? Oder jemand, der in Ohnmacht fällt und zwei Leute kommen mit einer Trage. Und schon hast du einen großen Kreis. Ja. Solche Sachen haben wir gemacht.
Aber davon zehrt man natürlich ein ganzes Musikerleben lang und man weiß auch, wie Publikum reagieren kann. Und insofern hat man da seine ersten Erfahrungen gemacht, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn Sie sich vielleicht fragen, warum duzt der den eigentlich? Wir kennen uns ein paar Tage, insofern können wir sehr offen sein und sagen, deswegen duzen wir uns, weil das Sie käme ein bisschen schräg, würde ich sagen.
Aber sowas.
Stefan, du bist ein waschechter Hamburger, das ist das, was man, glaube ich, so sagen darf. Du bist in Hamburg-Barmbek geboren und auch dort aufgewachsen. Wie sehr prägt eine solche Hamburger Zeit für ein Leben?
Ich glaube, was prägend ist in Hamburg, ist die Tatsache, dass Hamburg eine Hafenstadt ist und dass man in dieser Stadt einfach seit vielen Generationen, seit vielen Jahrhunderten auch mit Menschen von außerhalb zu tun hat. Und insofern gibt es so eine goldene Regel, ob da jetzt Menschen aus diesem oder jenem Lande kommen. Man guckt einfach mal, wie die so drauf sind, und wenn das alles irgendwie funktioniert, dann ist auch alles in Ordnung und dann ist auch scheißegal, welche Hautfarbe die haben oder welche Sprache die sprechen. Dankeschön. Ich habe mal mit einem Burschen in Hamburg in einem Kakaolager gearbeitet und das war so ein dünner Hering. Und ich habe ja nur so ein bisschen was in den Armen, aber ich habe diese Kakaosäcke nicht hochgekriegt. Und dieser dünne Hering, der hat mir dann gezeigt, wie das mit so einem schönen Haken geht, so wie man den einfach mal so über die Schulter wirft. Und der hat einen geilen Spruch drauf gehabt, wenn es um politische oder religiöse Fanatismen ging, da sagte er immer einen ganz entscheidenden Satz: Mach mal, wie du meinst, aber geh den anderen nicht auf den Sack, ne? Und ich finde,
Das ist ehrlich gesagt die Formel, die uns alle retten würde. Ja? Also das wäre gar nicht so schlecht. Jeder macht seins und lässt den anderen das machen, was er gerne machen möchte.
Exakt.
Das ist ja selbstverständlich so. Ein paar wesentliche Daten, Stefan. Du bist, und jetzt darf ich's, ich kann es gar nicht verheimlichen, am 22. Oktober 1958 geboren. Stehst also kurz, darf ich die Zahl nennen?
Aber natürlich.
Gern. Vor deinem 60. Geburtstag.
Was?
Ich weiß, viele, die kurz vor dem 60. Geburtstag stehen, fürchten sich davor. Jetzt vermittelst du doch aber auch ein bisschen Altersoptimismus, wenn ich das mal so sagen darf. Was ist denn das Schöne am 60 werden?
Es ist die feine Beobachtungsgabe, die einen dazu doch manches Lächeln wieder... Ich habe ja früher über Menschen gelacht, die so mit offenen Hosenstall und bekleckertem Hemd, ohne dass sie es gemerkt haben, ihre Brille suchen, obwohl sie sie aufhaben. Und mittlerweile gehöre ich bald selbst zu dieser Liga dazu. Das stelle ich fest. Und an der Tatsache, dass mir das noch auffällt, also bin ich, das finde ich ganz beruhigend. Wenn mir das dann gesagt werden muss, was auch schon hier und da passiert ist, dann wird es eng. Ja. Aber ich habe mir vorgenommen, einfach diesen Weg auch schön weiterzugehen. Also ich habe so viele nette, tolle Kollegen und viele Leute kennengelernt, mit denen wir so schöne Projekte gemacht haben und toll gearbeitet haben, im musikalischen wie im Theaterbereich. Also
wirst du denn groß feiern? Darf man das erfahren?
Nein, ich werde dieses Mal dabei, und zwar aus einem Grunde, das ist unheimlich eng dieses Jahr. Mein 60. liegt so zwischen zwei ganz fetten Konzerten. Einmal spielen wir in Kiel mit den Kieler Philharmonikern und meiner Band im Kieler Schloss. Und dann spielen wir ein paar Tage später in der Elbphilharmonie in Hamburg auch.
Oh. Ja, also...
Ja, da machen wir wirklich mal einen auf dicke Hose. Das ist eigentlich so das Geburtstagsgeschenk, was wir uns selber schenken. Und zwar muss ich kurz erzählen, die Elbphilharmonie rief mich letztes Jahr an. Wir hatten eine Lesung in der kleinen Elbphilharmonie. Und da riefen die mich einen Monat vorher an und sagten mir, Herr Gwildes, wir müssen die Lesung verschieben. Und so, wieso das denn? Ja, da ist eine Wand, die muss erneuert werden. Und da habe ich gesagt, ja, das kenne ich von zu Hause. Bei Billigbauten, da muss man meistens noch mal schnell ran. Aber bei der Gelegenheit habe ich gesagt, wenn ich darüber so nachdenke, ich werde ja nächstes Jahr 60 und da habe ich mich gefragt, wo ich das als Barmbeker bescheidenerweise feiern könnte. Und da bin ich auf die große Elfi gekommen. Und wenn daraus ein Schuh wird, dann mache ich das. Und die haben sich dann diesen Termin aus der Nase ziehen lassen und so kommen wir zu dem Termin in der Elbphilharmonie.
Ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, vom Straßenmusikanten bis in die Elbphilharmonie. Einen besseren Spannungsbogen kann es eigentlich in einer Karriere gar nicht geben, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, muss ich sagen.
Dankeschön.
Ja. Vielleicht ein Stückchen zurück. Dein Vater war Reifenhändler, deine Mutter war Hutmacherin. Du kommst aus einer typischen Arbeiter- und Handwerkerfamilie. Ihr wart drei Kinder damals, ein älterer Bruder, eine jüngere Schwester. Und würdest du eigentlich sagen, dass deine Kindheit in Barmbek also schön war, Anfang der 60er Jahre?
Ja, meine Kindheit war schön.
Ja?
Wir waren zu fünft in einer Zwei-Zimmer-Wohnung.
Siehst du.
Da kriegt man eine Menge mit von der Familie. Und das war sehr interessant und man lernt viel über Bruder und Schwester kennen. Das ist sehr, sehr gut. Wir zogen dann aber irgendwann in eine größere Wohnung, als ich so 14, 15 war und aus der ich aber mit 17 ausziehen musste, weil ich das alles nicht mehr ertragen habe.
Waren deine Eltern denn streng damals, 60er? Ich meine, da konnte man ja auch schon ein bisschen
Ich sag mal
Ärger
so,
kriegen,
meine Mutter versuchte es streng zu sein und mein Vater war eigentlich so einer, der war aus dem Holz geschnitzt. Es kam zum Beispiel die Zeit in der Pubertät, war Konfirmation großes Thema. Und da fragte mich mein Vater, na Stefan, willst du denn auch konfirmiert werden oder willst du nur konfirmiert werden, weil du ein Moped haben willst? Da hat er natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen und ich habe gesagt, nein, es geht eigentlich schon ums Moped. Und da sagte er, Stefan, wenn du das Moped willst, dafür brauchst du dich nicht verbiegen, religiöserweise. Und das fand ich cool, das war eine coole Ansage. Und das Geilste war aber dabei, ich war wohl der Einzige, der jeden Religionsunterricht und Konfirmandenunterricht mitgemacht hat, weil ich den Pastor so geil fand. Das war nämlich Pastor Dorn in Hamburg-Wandsbek und so, der sah aus wie Jesus Christus, kam mit langen Haaren und Latschen daher und hatte geile Ansichten einfach. Und so war natürlich gegen Atomkraft und natürlich hat er die Leute unterstützt, die Zivildienstleistende sein wollten. Das musste man damals übrigens noch so mit Verhandlungen und Richter und Beirat zu. Also, was ich daran sehr gut finde und was ich heute manchmal vermisse, wenn junge Menschen so in dem Alter sind, wo man auch noch nicht genau weiß, was meine ich jetzt überhaupt, so nach der Schule. Was ich daran gut fand, ist, sich darüber Gedanken zu machen. Wofür stehe ich eigentlich? Und was möchte ich eigentlich machen in meinem Leben? Oder wo will ich zumindest mal reinschnuppern? Insofern finde ich das sehr schade, dass es das heute nicht mehr gibt und dass junge Menschen sich nicht hinsetzen müssen und eine Begründung schreiben müssen, was sie für dieses Land tun wollen. Denn dieses Land steht ja letztendlich auch für einen ein. Also die Solidarität da schon in jungen Jahren zu zeigen. Und das auch nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen.
Politisch ist das ja gerade diskutiert worden. Es scheint aber wenig Aussicht auf Erfolg zu haben. Aber viele, die das wollen, sehen das genauso wie du, weil man sich dann mal im Moment klar darüber wird, wo stehe ich eigentlich in dieser Gesellschaft und was kann ich vielleicht tun für das, was mir schon Positives widerfahren ist. So, gehen wir nochmal in die Schule. Warst du ein guter Schüler Anfang der 70er am Matthias-Claudius-Gymnasium in Hamburg?
Ja, das war... Hast du noch andere Fragen?
Nee, da müssen du. Ich hake sie hier alle ab. Ich habe, hier steht auch, könnte er überspringen wollen, nicht zulassen.
Sehr gut. Nee, es das war schon so. Nein, ich war kein großartiger Schüler. Aber es gab so Fächer, die ich toll fand. Also, und lustigerweise habe ich mir daraus auch so mein Abiturzeugnis zusammengebastelt. Also nur kurz erzählt. Leistungsfächer war Kunst und Biologie.
Bühne hätte ich.
Und schriftliches Fach war Religion und mündlich Sport. Damit habe ich einen Notendurchschnitt von 3,3 hingelegt und schwuppdiwupp war es nach mehreren Anläufen. Ich war, glaube ich, 25, als ich da entlassen wurde.
Ja. Jeder Junge in so einem Alter hat natürlich auch einen Traumjob vor Augen. So, gab es was du eigentlich damals schon in jungen Jahren werden wolltest? Ich meine, der klassische Lokführer ist ja heute gar kein Traumberuf mehr. Die Bahn hat gar keine Lokführer mehr. Ja, was hattest du so vorgenommen dir?
Als kleiner Butsche habe ich in Hamburg-Barmbek immer die Ascheimer-Leute gesehen, wie die zweihändig diese Ascheimer, so, die waren ja damals noch aus Metall und rund, wie die sie mit diesen geilen Handschuhen, wie die sie so weggerollt haben. Das fand ich geil. Da hätte ich großen Bock drauf gehabt. Aber irgendwann kam dann die Geschichte mit der Musik dazwischen. Und irgendwann wusste ich, mit Musik was zu tun zu haben, was wusste ich nicht. Ich möchte gerne einmal Soul-Sänger sein oder so, oder Jazz und so. Das wusste ich, aber Musik hat mich beflügelt und deshalb war der Wunsch da, damit was zu tun zu haben.
Ja, interessant ist ja das Bodenständige in deiner Familie, denn deine Großmutter besaß eine Kneipe im Hafen, ja?
Oma Martha,
ja. Da warst du ja auch öfter. Und wie wird man denn geprägt, wenn man als junger Mann eine Oma hat, die eine Hafenkneipe betreibt?
Ja, man kriegt so einige Angewohnheiten von den Erwachsenen mit und das ist schon spannend. Also wenn meine Oma den Schauerleuten so ihre kleinen Flachmänner aufgefüllt hat. Aber was man da mitbekommen hat, war, dass die Leute das Herz am rechten Fleck haben und immer klare Ansagen gemacht haben. Das fand ich gut.
Mit 17 bist du ja schon zu Hause ausgezogen, eben hast du es kurz erwähnt. Und bist mit einer 15 Jahre älteren Frau mit 3 Kindern zusammengezogen. Also da muss man auch mal sagen, Respekt. Ja? Während andere die Freiheit genießen, hattest du schon, Stress mit einer Stiefvaterschaft? Oder wie war das damals?
Stress kann man nicht sagen. Das war ja einfach, wir waren knallverliebt irgendwie und da ging gar nichts. Wir haben uns ein Jahr heimlich getroffen. Ich wusste natürlich, dass Anna verheiratet war und dass sie mit 3 Kindern zusammen war. Und das war eigentlich alles völlig unmöglich. Aber einmal in einer Zeit, als wir uns längere Zeit nicht sahen, das war so nach ein Jahr Kennenlernen, haben wir festgestellt, dass wir das ganz schwer vermisst haben. Und da lief uns natürlich ein kalter Schauer über den Rücken und sagte, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Was machen wir denn jetzt vermisst? Und dann gab es den ersten Kuss und es gab dann heimliche Treffen, ein Jahr lang, überall, in allen möglichen, unmöglichen Situationen. Und irgendwann rief ich sie an. Wir waren immer verabredet in der ersten großen Pause. Das Telefonat von der Telefonzelle in Hamburg-Wandsbek. Und da sagte sie zu mir, du musst sofort kommen, er weiß alles. Und da fiel mir das Herz in die Hose. Ich habe mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin dann nach Bramfeld gefahren von Wandsbek. Und ich dachte, jetzt kriegst du das Arsch voll deines Lebens und so. Es gab ein Gespräch, das dauerte 2 Stunden und am Ende dieses Gesprächs, da fragte mich der Mann, ob ich mir dann vorstellen könnte, dass ich die Kinder auch großziehen könnte. Und er sagte, ja, natürlich.
Wohlgemerkt mit 17. 1975.
Und ja, 6 Wochen später hatten wir eine Wohnung.
Ja.
Und das entwickelte sich dann alles und hielt auch 23 Jahre lang.
Also du hast ja viele Jobs ausprobiert dann kurz danach, nachdem du in diese Beziehung eingestiegen bist. Um es mal so
davor schon.
Du hast im Hafen gearbeitet, selbstverständlich, aber auch als Weihnachtsmann, ja?
Ja, vor Pick und Kloppenburg in der Mönckebergstraße.
Ist ja ziemlich saisonabhängig, würde ich mal sagen. Dann LKW-Fahrer, das ist ja auch jetzt nicht so, also so spannend, aber das hast du auch gemacht. Und Sonnenbankaufsteller. Da bin ich hängen geblieben bei der Recherche.
Sonnenbankaufsteller, ja, ich war eingeschrieben als Theologiestudent.
Ach was, ja.
Da wurde nicht so viel gefragt, so nach Anwesenheit und so weiter. Da musste man morgens so seine Karte abgeben im Hauptgebäude von der Uni und man bekam eine Nummer und dann wurden Jobs aufgerufen und die niedrigste Nummer bekam den Job. So einfach war das. Man wusste aber nicht, wie viele Jobs es gab. In diesem Fall wurde gesucht eine Person, die extreme Elektrikkenntnisse hatte und... Da ich schon einmal einen Phasenprüfer in der Hand hatte, dachte ich bei mir, na, den Job hier, da ist er. Und dann habe ich einen Job bekommen für eine Firma, die Sonnenbänke aufstellte. Und in diese Sonnenbänke sollten Münzautomaten eingebaut werden. Und das war dann nicht so ganz einfach. Und da habe ich dann meinen alten Freund Rolf Clausen, der auch schon mal einen Phasenprüfer in der Hand hatte. Und den habe ich mit dazu geholt, weil die Sonnenbänke auch schwer waren. Wir brauchten also 2 Leute. Und dann haben wir auf dem Kiez im Café Lausen haben wir in diese Sonnenbänke Münzautomaten eingebaut, weil der Zuhälter das nicht wollte, dass er seinen Damen auch noch irgendwie einen ausgibt, sondern die sollten dann jeweils 5 Mark da reinstecken in diese. Ja, so war das damals.
Ja, so war das damals. Selbstverständlich. War das eigentlich auch... ein bisschen Unbekümmertheit oder auch Rotzfrechheit oder auch eine Nichts-zu-verlieren-Attitüde, als du beim Pförtner am Thalia-Theater nach einem Job nachgefragt hast?
Ja, ich ging eines Tages an dem Bühneneingang des Thalia-Theaters vorbei und dann sagte ich, ah, Bühneneingang, ja, das ist ja, Theater ist ja auch eine schöne Sache. Da geh mal rein und frag doch mal, wie das so aussieht. Und dann gehe ich da rein. Und da saß der Pförtner und der guckte mich so an. Ich sagte, was muss man da hier machen, wenn man hier mitmachen will? Wie muss man sich denn da verhalten? Und, so. Und er guckte mich an und ich hatte damals lange Haare und einen Bart und das passte wie der Arsch auf den Pott. Und da sagte, mein Junge, komm mal am nächsten Dienstag. Da haben wir hier ein Casting für die 3 Musketiere. Und ich war sportlich gut drauf und die haben mich genommen. Und so habe ich eine Ausbildung da als Fechtstatist und Stuntman bekommen. Also das Fechten mit Degen und mit Florett und Kämpfen mit Hallebarden und Messern und so. Das habe ich da gelernt bei Volker Ullmann, dem Fechtmeister der damaligen Zeit.
Sprechrollen gab es dann nicht, es war rein Statist?
Doch, ich habe dann als Edel-Stuntman habe ich auch eine Sprechrolle bekommen. Und zwar musste ich einmal einen Brief überbringen und sagen, der Brief des Kardinals ist hier. Und ich ging so auf diese Bühne und sah, oh Gott, 1000 Leute, das ist so. Wow. Ich ging auf diese Bühne mit dieser Depesche in der Hand. Und damals... dem ich den Brief geben soll, das war Werner Schwuchow, sagt, ach, du bringst den Brief des Kardinals. Ja. Das war... Das war meine erste Sprechrolle. Dann später verkrümelte ich mich in der Kantine und dann Schwuchow kam rein in der Pause. Wer war denn dieser Idiot mit dem Brief?
Gab es eigentlich noch einen Anschlussvertrag dann oder war das mit den 3 Musketieren dann auch getan?
Nein, ich durfte stöhnenderweise und kämpfenderweise weitermachen, auch für andere Stücke und insofern ging das da weiter. Aber viel mit Reden war nicht, war mehr mit Stöhnen. Und noch eine kleine Anekdote aus dem Thalia-Theater. Ich hatte einen Kampf mit einem Herrn und der sollte in diesem Kampf sterben. Und vorne in der ersten Reihe waren 8 Rollstühle, die saßen da. Und einen dieser Rollstühle hatte man wohl zu doll aufgepumpt. Und während wir da so standen und ich diesen Mann erledigen sollte, platzte ein Reifen von einem Rollstuhl. Wir guckten dahin und geistesgegenwärtig sagte dann der Kollege, ah, ein Schuss aus dem Hinterhalt.
Und dann hast du die Musik weiterverfolgt im Pop-Musical Wuttke 2. Das war ein Musical in Hamburg, da spieltest du einen Autoschrauber. Und später sollten Autos ja auch noch eine besondere Rolle spielen. Auch so ein bisschen, weil Vater ja auch einen Reifenhandel hatte. Aber das war so deine erste Erfahrung mit größeren Bühnen, mit Musical, mit regelmäßig und so, ne? Bei Wuttke 2. Das war ein besonderes Musical in Hamburg.
Ja, auch das rein durch Zufall. Wir gingen, Rolf Klaus noch nicht, wir gingen auf der Reeperbahn am Spielbudenplatz entlang. Und damals, das war 1988, trafen wir Corny Littmann, den wir ja auch kannten aus der freien Theaterszene. Und der stand da mit der Stichsäge in der Hand und hatte da gerade irgendwas gebastelt. Und sagt, was machst du? Ja, wir machen doch hier ein neues Theater, das Schmidt-Theater machen wir auch. Ah, cool. Sagt er. Und sagt, Mensch, wollt ihr nicht auch hier mitmachen? Denkt euch was Schönes aus, dann könnt ihr hier en suite einen ganzen Monat spielen. Sag ich, das ist ja geil, weil bis dahin, also für Vögel wie uns, gab es keine festen Häuser. Wir waren so in Zelten unterwegs oder in kleinen Läden, aber wenn es etwas größer werden sollte, gab es für uns nichts. Und insofern war das toll, dass Corny dieses Ding aufmachte. Und so dachten wir uns ein Stück auf, nämlich Wuttke 2, am Arsch der Welt. Und das war, Das hatte eine grausame Premiere, das war ganz grottenschlecht. Und dann arbeiteten wir da Tag und Nacht dran und das ist ein echter Straßenfeger geworden. Wir haben das über 150 Mal gespielt, der NDR hat das mitgenommen und so. Und es war echt ein großartiges Stück.
Es war ja auch der Eintritt in die Möglichkeiten, damit tatsächlich auch mal Geld zu verdienen. Also das jetzt doch mal auch zum Beruflichen werden zu lassen. Und aber wenn ich einen Namen sage oder ein Wort, dann wird es wahrscheinlich jeder noch kennen, die Strombolis. Das war ja nun eine Band, die in Hamburg und auch nicht nur in Hamburg, sondern auch übergreifend tatsächlich sehr bekannt war. Und damit wurdest du ja auch, ich sag mal, in gewissem Maße bekannt. So, und das ist ja eine ganz besondere Formation gewesen, 92 bis 95, da gab es schon deutsche Texte, die hatten dann auch oft einen satirischen Anstrich, also da war es schon so richtig, also ging auch so ein bisschen ins Kabarett, soweit ich das erinnern kann, da konntest du dich richtig ausprobieren.
Das stimmt, das war mehr musikgelagert. Also das andere war meistens auch musikgelagert, aber mehr in die Scherzrichtung und in die Ironie. Und diesmal sollte das schon so eins zu eins sein. Auch Songs machen, für die man auch verhaftet werden kann und auch für die man auch blöd finden kann. Jazz und deutsche Texte, das war so eine Kombination, wenn man so in die Redaktionsstuben der Radioanstalten ging. Also die Leute haben uns dann angeguckt, als hätte man gerade irgendwo reingetreten. So Jazz und Deutsch, das geht ja gar nicht. Und das ist, komischerweise geht es in Deutschland auch nicht so richtig super gut. Aber dementsprechend war auch unsere erste Tournee, die wir damals machten, mega erfolglos. Und um nur ein Beispiel zu nennen, wir spielten in Halle, fuhren dann an die Adresse, die uns gegeben wurde. Das sollte ein Club sein. Und dieser Club war Halle an der Saale. Dieser Club war vernagelt. Er war komplett vernagelt. Und dann riefen wir bei Carsten Janke an in Hamburg und sagten, Carsten, das ist die Adresse, die ihr uns gegeben habt, wo wir spielen sollen, das ist alles vernagelt. Ach ja, natürlich, das haben wir ganz vergessen. Ihr seid in dem Gemeindezentrum da, und dann kamen wir da hin und wir ahnten schon etwas, als wir dann das einzige Werbeschild vor diesem Gemeindezentrum sahen. Das war ein neues Coca-Cola-Schild, auf dem stand, heute Abend 22 Uhr, Beat-Konzert. Nicht der Name der Band oder sonst, oder Name von den Beat-Konzert. So, ja. Und dann bereiteten wir uns auch vor und das wurde 22 Uhr. Wir waren fertig, alles war gerichtet und der Saal war leer. Um 22 Uhr 12 jedoch kamen 8 Leute rein. Und wir waren, hey, wo kommt ihr denn her? Ja, wir kommen von dem an, das ist eine Filmvorführung und der Film ist gerissen, deshalb dachten wir. Ja. Also ich könnte darüber noch länger erzählen. Aber ja.
Gab es eigentlich in dieser Phase, wo es anfing zu laufen, auch mal so Rückschläge, wo man sagt, nee, echt, ich stelle wieder Sonnenbänke auf oder mache etwas anderes? Oder warst du so auf der musikalischen Spur, dass alles hätte passieren können, aber du hättest diesen Plan weiterverfolgt?
Es gab in der Tat eine Phase, das war so 92, 93. Da fand ich diese ganze Theaterwelt, das war mir... Oh, das war zu viel, das war so gekünstelt und ich hatte mich so danach gesehnt, wieder irgendwas Normales zu machen. Und das machte ich dann auch. Ich gründete mit meinem Bruder zusammen einen neuen Reifenladen und nicht weit entfernt von dem alten Reifenladen, da mussten wir raus. Und mein Vater dachte, das ist mir dann zu viel und zu stressig und zu viele Leute und so. Deshalb machte ich das dann mit meinem Bruder. Und ich war so glücklich in dieser Phase, so morgens um 8 irgendwo zu sein, bis abends um 8 irgendwie und der Tag ist klar geregelt und ich komme nicht irgendwie schlurfig irgendwie um 10 irgendwo hin und denke, oh, was machen wir denn heute? Mhm. Denken wir uns eine Szene oder einen Song aus und so. Das war so geil. Ich fühlte mich so wohl in diesem geregelten Tag und so. Wow, fand ich cool. Bis dann 7 Jahre später Christian von Richthofen, mein alter Bühnenkollege, auf mich zukam und sagte, Stefan, du hast ein Geschenk gekriegt in deinem Leben. Und du wirst dir irgendwann den Arsch beißen, wenn du das nicht weiter bedienst, dieses Geschenk. Und damit hat er bei mir einen Stachel hinterlassen in meinem Seelenfleisch, was nämlich die Musik anbetraf. Und recht hat er gehabt, dieser blöde Sack. Und,
wir wollen ihn von hier aus kurz ehren.
Ja, hallo Christian.
Dass er das
toll, dass du das gesagt hast. Dein Applaus, Christian.
Ein sehr schöner Übergang für ein nächstes Lied, dass du uns jetzt hier im Kunst und Bühne anlässlich des Talks präsentieren möchtest, hier in Celle bei NDR Info.
Wie lang ist es her, dass ich bei dir war? Scheint mir, als wär's eine Ewigkeit. Du spielst mit Träumen hier am Strand, nimmst mich fest an deine Hand und machst mir den Blick frei. Unendlich weit, weiter als der Horizont, unfassbar reich. Oh. Unglaublich schön, du bist dunkel und auch blond, deshalb muss ich immer wieder her zu dir, mein Meer, zu dir, mein Meer. Du kennst alle Sprachen und jeden Kontinent, du bleibst dein eigenes Gesetz. Du bist erbarmungslos und echt und rückst mit deiner Art in mir die Welt zurecht. Unsagbar klar, du machst dein Handel mit dem Mond unheimlich wild. Oh. Unfassbar reich, weil so viel Leben in dir wohnt. Deshalb zieht's mich immer wieder her zu dir, mein Herr. Zu dir. Thank you. Unendlich weit, weiter als der Horizont, unfassbar reich, oh. Unglaublich schön, du bist dunkel und auch blond, deshalb muss ich immer wieder her zu dir, mein Herr, zu dir, mein Herr. Yeah.
Ende Info, der Talk aus dem Kunst und Bühne in Celle mit Stefan Gwildis. Stefan, viele werden sich vielleicht noch erinnern an ein ganz besonderes Auto-Happening. Es hieß Auto Auto und war ein konzertantes Kadett-Gemetzel. Ein roter Kadett D, glaube ich, musste es immer sein. Wird im Rhythmus klassischer Musik komplett zerkloppt und mit Motorsägen bearbeitet. Natürlich immer fein im Rhythmus. Klassischer Musik, das war Abwracken mal ganz anders. Das ist ja komplett verrückt, aber tatsächlich lustig. War das deine Idee?
Nee, das war die Idee von Christian von Richthofen und mir gemeinsam. Wenn wir gemeinsam Auto fuhren dann, und auf den, vorne auf das Armaturenbrett klöppelten und klopfen, wir gehören zu den Leuten, denen man, die von ihren Ehefrauen ganz schnell gesagt, nicht klopfen, nicht klopfen, bitte nicht klopfen, nicht auf den Tisch klopfen, Füße stillhalten und so. Es muss alles beklopft werden, der Sound muss ausprobiert werden. Und das konnten wir natürlich richtig, im Auto konnten wir das richtig ausleben. Und eines Tages kamen wir auf die Idee, Mensch, man müsste doch eigentlich mal, du kommst aus der Autobranche, einfach mal so ein Auto auf die Bühne stellen und das mit zwei Sängern und Perkussionisten bearbeiten, dieses Auto. Und so war die Idee geboren, dieses Stück zu entwerfen. Und dann gingen wir zu Kiso in Norderstedt, das ist so ein Schrotthändler bei uns in Hamburg, und den hatten wir gefragt, Mensch, können wir nicht so ein bisschen mal Autos ausprobieren, so ein bisschen Percussion machen, so, ja, dann gib mal da hinten hin, da in die Ecke. Wir gingen aber in die falsche Ecke und probierten da lustig aus, bis die, nein, doch nicht die, ach Gott, oh Gott, da waren die aber schon erledigt, die Autos, und waren schon kaputt getrommelt. Und worauf wir kamen, war, was klingt einfach gut. Und da sind wir auf den Opel Kadett E gekommen, E wie Emil. Und das war einfach das Klangmobil der Zeit im Jahr 2000. Und das hat einen Riesenspaß gemacht, darauf so viele Sachen zu entwickeln. Also, und das war jetzt, es ging darum, um Musik mit einem Auto zu machen und alle Themen, die das Automobil so umreißen, auch alle Themen auch mitzunehmen. Und natürlich waren Perkussion und auch Songs im Vordergrund, aber auch so Themen, ich weiß, als ich im Reifenhandel arbeitete, da kam manchmal nebenan bei uns im Reifenhandel, war so ein kleines Verkehrsamt, und wenn Leute mit ihrem Auto durch den TÜV fielen und die Plakette abgekratzt wurde, dann kamen die manchmal an und mit Tränen in den Augen, also 150 Kilo Rocker, voll tätowiert und mit Tränen in den Augen, mein Auto ist stillgelegt und so. Und manchmal waren das auch so die Reden, die dann geschwungen wurden von den Männern. Das ist der Schweinefrost, bitte. Mensch, das muss man noch verbinden. Also haben wir eine Szene entwickelt, der Führer geht zum TÜV und sein Auto kommt nicht durch. Und jetzt kann man sich. Heute Morgen um 5.45 Uhr ist mein Fahrzeug von einem bolschewistischen stillgelegt worden. Das war. Also solche absurden Szenen haben wir gemacht. Und es war ein großer Spaß. Und wie so dann Kinder auch so mit etwas spielen und ist im Eifer des Spielens, ist dieser Kadett auch komplett zerstört worden. Das ist also spielerisch. Und
das hat auch, danach hat sowas niemals mehr wieder jemand gemacht. Das war eine Aktion, die habt ihr, glaube ich, ein paar Mal gemacht, ihr beide. Und dann
das ging 4 Jahre so. Und war
ich höre gerade, es ging 4 Jahre.
Also 4 Jahre war ich mit dabei und Christian von Richthofen hat es dann auch weitergemacht. Also ich glaube, er macht es heute noch. Also
er macht es heute noch.
Er macht es heute noch. Ja, das war schon lustig. Also ganz besonders lustig war es auch, eines Tages rief eine Agentur an von Mercedes und die wollten für den Flügeltürer-Club wollten die eine kleine Einlage haben. Und selbstverständlich stellen wir ihnen auch einen Mercedes zur Verfügung. Und dann haben wir gesagt, oh nee, 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 das geht gar nicht, weil Mercedes klingt einfach scheiße. Das ist, das fanden die erstmal gar nicht lustig. Aber ließen sich dann doch auf unsere Bühnenanweisung ein. Und
2005 kommt der große Erfolg als Soul-Sänger mit deutschen Texten. Papa was a Rolling Stone wurde dann plötzlich zu Papa will hier nicht mehr wohnen. In dem Barmbecker Stil. Warum Soul und warum Klassiker auf Deutsch?
Also, das sind meine ganz, ganz großen Favorites, meine ganz großen Stars, die ich immer bewundert habe. Leute wie Bill Withers oder Marvin Gaye oder Barry White, und die Liste könnte ich endlos weiter. Musik von schwarzen Amerikanern war für mich insofern interessant, weil mein Vater, der ja Reifenhändler war, bekam zum Beispiel jedes Jahr von der Firma Goodyear so Giveaways, Schallplatten von schwarzen Amerikanern. Und das insofern war die Musik, die dann auch noch kommentiert wurde von meinem Vater, weil es die Musik von den Schwarzen eben ist. Und die haben eben einfach diesen großen, sind irgendwann als Sklaven dahin verbracht worden und haben jetzt einfach den großen Kampf der Freiheit eben aufgenommen. Und das waren ja die Zeiten, in denen es noch nicht normal war, dass man daran denken könnte, dass es einen schwarzen Präsidenten gibt, sondern es waren noch Zeiten, wo wie heute ja auch immer noch, die Rassentrennung oder die Ressentiments Schwarzen gegenüber war. Und der Kampf um Freiheit war das Wichtige. Und insofern waren alle Songs, die ich gehört hatte, auch mehr oder noch reicher als so mancher Song, den ich sonst gehört habe, auch von deutschen Interpreten. Und da das alles so mitschwingt oder auch damals mit schwang, schwung, schwankt, schwankte, fand ich das doppelt interessant. Und allein auch solche Geschichten, so bei diesen Platten von Goodyear waren so Sammy Davis dabei und so. Das war ein kleiner Schwarzer, der sich irgendwie in der Marine durchsetzen musste und irgendwie seinen Stand beweisen musste und dabei einfach ein humorvoller Mensch geblieben war. Und das fand mein Vater großartig. Und das habe ich natürlich mit aufgenommen. Und was davon aber überblieb und überbleibt, ist eben auch, es geht auch heute um Freiheit. Um die Freiheit, die hart erkämpft wurde in diesem Land, in dieser Demokratie. Und wenn man sieht, wie viele Menschen es gibt, die einfach mal eben so mit einem Hitlergruß durch die Gegend rennen und einfach so das vielleicht aufs Spiel setzen, muss ich sagen, wow, dann ist das heute auch immer noch ein Thema.
Mit dieser deiner Performance, die dann sehr erfolgreich wurde, wurdest du mit 45 Jahren als bester deutscher Nachwuchskünstler ausgezeichnet. Ich bin davon ausgegangen, dass es nur bis 30 überhaupt geht, aber das war dein erster großer Preis, der dann auch kam mit der neuen, was heißt neue Musik, mit dem, was du dann tatsächlich auch dir auf die Fahnen geschrieben hattest, mit dem du heute noch bekannt bist.
Dieser Preis steht auch zu Hause auf meinem Kaminsims, wo Preise auch hingehören, neben einem anderen Preis. Und zwar habe ich den Preis von Otto Suckfüll bekommen im Jahre 2012. Otto Suckfüll, ein Fan aus Kaiserslautern, hat mir eine Plexiglasscheibe gemacht. Bester Sänger Deutschlands. Gespendet von Otto Suckfüll. Ich hatte mir schon gedacht, dass das die Reaktion sein würde. Ja, er hat den Otto Suckfüll-Preis bekommen.
Das zeichnet dich auch ein bisschen aus, dass du deine Fans sehr ernst nimmst. Ist das diese Bodenständigkeit? Du musstest viel tun für das, was du jetzt erlebst. Und diese Bodenhaftung, die man dann vielleicht auch behält. Ist es das?
Ich glaube schon, dass man ein bestimmtes Alter haben sollte, wenn das so richtig knallt. Weil wenn man zu jung ist und es knallt so derartig, dann kann man ganz schief gewickelt sein. Wie in dem Fall von Daniel Kübelbeck, ich fand das ungeheuer tragisch, als ich das neulich hörte, dass der von einem Schiff gesprungen sein soll und so und sich das Leben nahm. Also wie schade, mein Gott, so ein begabter Kerl, der wahrscheinlich nicht genügend Leute hatte, die ihn mal zur Seite genommen haben und gesagt, ey, komm, Daniel, bleib mal ein bisschen locker, bleib mal auf dem Teppich. Genieß das doch. Du hast ein Geschenk, du bist ein talentierter Bursche und so. Nutz das doch, nutz doch die Chance und so. Und das fand ich traurig.
Die Hamburger Band Best Agers Boy Band. Kennt ihr hier jemand? Nein?
Aber die Söhne Hamburgs.
Ja, genau. Ach, die Söhne Hamburgs kennt man. Da gibt es Weihnachtskonzerte in durchaus großem Rahmen, wie auch der Barclaycard Arena. Also richtig die großen Arenen, die Stefan Gwildes jetzt mit, ich glaube, Julia Wendt und, Rolf Clausen bespielt. Das ist ja auch so eine Art kleines Hobby. Ja, das ist irgendwie so nebenbei, das läuft aber recht gut, muss man ja sagen.
Das läuft sehr schön. Wir waren auch hier schon einmal in der Kongressunion hier in Celle und haben hier auch gespielt und gastiert, übrigens auf einem Klavier, was von einem betrunkenen Klavierstimmer intoniert wurde. Und man hört das immer, wenn man so fertig ist mit Soundcheck und so, hört man, ja, dann kommt der Klavierstimmer nochmal. Und dann hörten wir immer so in den Garderoben über diese Anlage so, king, 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 king. Und wir hörten irgendwie, king, 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 king. Was macht der Bursche da? Was hat er gemacht? Der hat auf zwei Tasten einen Ton gelegt. Das ist schon eine Leistung gewesen.
Ja. Ja, sowas.
Das in der Stadt der Liebe. Naja.
Was, ja.
Aber da muss
daran
man.
Daran erinnert man sich gern. Musik ist ja für dich jetzt auch nicht genug, denn der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Du hast auch Lesungen gemacht. Der Schimmelreiter hat es dir angetan, Hauke Hein, Storms Deichgraf. Der Bruder im Geiste, habe ich irgendwo gelesen. Vielleicht hast du es auch selbst gesagt, ich weiß es nicht. Hast dich seiner angenommen und auch neu interpretiert?
Ja, wir haben das, also erstmal haben wir dieses lange Teil, wenn man es normal durchliest, dauert das 3,5 Stunden.
Ja.
Und wir haben das eingedampft, das heißt Sonja Valentin, eine Dramaturgin des Ernst-Deutsch-Theaters, hat das eingedampft auf eine 75-Minuten-Version. Und wir haben Musik dazu geschrieben, Tobi und Icke und Hagen Kur, der Cellist. Haben das musikalisch aufbereitet, das Ganze. Und so ist es ein unfassbar spannendes Teil geworden, wo man die Menschen sieht, die mit offenem Mund dastehen und diese spannende Geschichte um den Deichgrafen Hauke Hein irgendwie verfolgen. Das ist also eine großartige Eindampfung und ein ideales Weihnachtsgeschenk.
Ich brauch doch das hier nicht.
Du hast vorhin auch so ein bisschen politisch argumentiert. Du bist ja auch ein sehr politischer Mensch. Was stört dich momentan am meisten im Land? Gut, wir haben die Stärkung des rechten Randes unserer Gesellschaft. Dagegen kann man ja wohl kaum ansingen. Was stört so einen Künstler wie dich?
Was mich stört, was wir alle ja jeden Tag mitbekommen, sind Regungen in der Politik, die kaum nachzuvollziehen sind. Es ist unheimlich schwer, Menschen zu erklären, dieses ganze Maßending, irgendwie ein Mensch baut Scheiße und wird dann noch befördert und kriegt 3.000 Euro mehr. Das versteht keiner. Oder man stellt Autos her, die irgendwie falsche Werte haben und wer muss das zahlen? Das Volk. Das kann man niemandem erzählen. Und dieser Umstand ist es, der wirklich diese hart erkämpfte, dafür wurde gekämpft und gestorben, diese hart erkämpfte Demokratie gefährdet. Das ist so das, was ich am meisten befürchte. Durch eine Unklarheit und durch persönliche Eitelkeiten, durch Grabenkämpfe zwischen zwei Schwesterparteien, wo man manchmal denkt, oh Leute, das könnt ihr doch dem Volk nicht antun. Bezeichnenderweise gibt es jetzt so etwas wie Berlin, Babylon. Man hat manchmal Parallelen so im Kopf. Worauf glitschen wir zu? Auf eine Zeit, wo vielleicht mal irgendjemand kommt, der so ein bisschen schneidiger und schnittiger daherkommt wie in Österreich und der das den Leuten irgendwie ein bisschen klarer beibringt und so, aber auch mit ähnlichen Inhalten. Jetzt muss mal eine starke Hand her und so weiter. Das finde ich gefährlich und das ist das, was mich bedrückt, muss ich das sagen.
Das Thema Flüchtlingspolitik ist ja ein maßgebliches Thema schon jetzt seit 2-3 Jahren ganz besonders in Deutschland. Vorher war es das ja auch, aber jetzt ganz besonders. Und Künstler gehen ja damit irgendwie um, müssen damit umgehen. Du schreibst Songs, wie zum Beispiel Handvoll Liebe. Das ist ja etwas, das sich speist aus den Gedanken, die du dir politisch machst. Glaubst du, dass man damit vielleicht dann doch irgendwie was erreichen kann? Oder ist es eher, dass man als Musiker ein Statement setzen will? Egal, was daraus wird.
Also ich habe ja diese musikalische Gangart Soul gewählt, weil das immer etwas war, was nicht nur im Herz-Schmerz-Bereich stattfand, sondern auch in sozialen, in politischen, in religiösen Fragen auch immer eine große Rolle spielte. Und insofern, finde ich, gehört das absolut dazu, dass man das auch durchmischt und dass man auch mehrere Themen, die einen eben auch angehen, dass man die auch präsentiert und dass die auch genauso in der Musikwelt auch eine Rolle spielen. Das ist ganz klar.
Du bist in zweiter Ehe verheiratet, hast einen Sohn, der ist jetzt 15. Was bedeutet dir Familie?
14, das ist ganz wichtig.
Ah, ich höre gerade, 14.
Mit 15 dürfte er schon Mofa fahren. Das ist, es gibt in dieser Altersstufe, wenn man 14 ist, gibt es eigentlich nur zwei Kriterien, die im Leben wichtig sind. Es muss stinken und knattern. Und das ist bei meinem Sohn jetzt gerade so. Insofern hängen wir öfters unter irgendwelchen Mühlen und schrauben die zusammen. Und er fährt es auch schon mal hier und da.
Was bedeutet dir Familie?
Also Familie und speziell Kinder ist auch ganz großes Thema für mich, weil durch die Fragen und durch die Sichtweise von Kindern gibt es eine ganz andere Sichtweise auf das Leben. Und das finde ich ungeheuer wichtig, dass man einfach mal die Sachen, die man vielleicht selber als wichtig empfindet, dass man die mal umdreht und irgendwie, ach so, ja, so kann man das eigentlich auch sehen. Und schwupps sind manche Sachen nicht mehr so verkorkst oder so eingefahren. Und das ist sehr bereichernd. Das große Glück und der große Reichtum.
Ja, wir kommen jetzt so langsam ans Ende dieses wirklich sehr unterhaltsamen und kurzweiligen Talks hier auf NDR Info im Kunst und Bühne in Celle mit Stefan Gwildes. Ich habe ein paar Fragen, die nur einer ganz kurzen Antwort bedürfen. Und du solltest auch nicht allzu lange nachdenken, wenn es geht. Musik ist für mich heute?
Alles.
Die wichtigste Charaktereigenschaft ist für mich?
Ehrlichkeit.
Drei Alben, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde?
Oh, auf jeden Fall von Miles Davis natürlich, Kind of Blue. Dann würde ich auch von Elvis Costello ein Album mitnehmen, und zwar das mit Burt Bacharach Songs. Und ich würde gern Aretha Franklin mitnehmen.
Auf meinem Nachttisch liegt das Buch.
Oh, da. Ich bin kein.
Ist okay.
Da hast du mich voll erwischt.
Ist gut. Nächste Frage. Zu einem perfekten Montag, so einem Tag wie heute, wo wir diese Aufzeichnung machen, gehört für mich.
Ein Besuch in Celle.
Die Elbphilharmonie ist für mich.
Ein toller Bogen in meiner Entwicklungsgeschichte.
Im Tatort 2007 habe ich mitgespielt, weil
ich großer Tatort-Fan natürlich bin, aber auch Polizeiruf-Fan.
Die größte Herausforderung meines Lebens war
meine erste und meine zweite Familie.
Eine der peinlichen Situationen auf der Bühne war für mich,
kann ich mich nicht daran erinnern.
Humor ist für mich
das Salz in der Suppe.
Im Urlaub kann ich nicht verzichten auf
das Meer.
Ich werde jetzt 60. Mit 70 will ich allerdings noch
genauso laufen können wie jetzt und genauso tolle Leute kennenlernen wie jetzt und schöne Projekte machen.
Mein Sohn soll es später
mal besser haben. Noch besser.
Wir kommen zum Ende dieses, wie gesagt, wunderbaren und sehr kurzweiligen Talks hier im Kunst und Bühne, im vollbesetzten Kunst und Bühne, muss man ja dazu sagen, mit Stefan Gwildes. Ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für den 60. und für dahin, darf man, glaube ich, sagen. Gute Gesundheit ist, glaube ich, aber auch das Wichtigste und immer bei Stimme bleiben, selbstverständlich. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass wir hier sein durften. Herzlichen Dank.
Ein Text von Heinz Erhardt. Den haben wir beide, Tobi und ich, haben den vertont. Und das wollen wir euch zu Gehör bringen. Der Einsame. Heinz Erhardt. Einsam. irr ich durch die Gassen, durch den Regen und durch die Nacht. Warum, warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Nichts bleibt mir, als mich zu grämen. Gestern sprang ich in den Bach, um das Leben mir zu nehmen. Doch der Bach war viel zu flach. Einsam irr ich durch den Regen und ganz feucht ist mein Gesicht. Nicht allein des Regens wegen, nein, deshalb alleine nicht. Wo bleibt der Tod im schwarzen Kleide? Wo bleibt der Tod und tötet mich? Oder besser noch, uns beide. Oder noch viel besser, erstmal dich. Durch die Gassen, durch den Regen und durch die Nacht. Warum, warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht?
Heinz Erhardt, Tobi Neumann, Stefan Fritze.
Stefan Wildes.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.